Willkommen zum Podcast der Gospel House Church. Wir glauben, dass du durch diese Message ermutigt und erfrischt wirst.
Wer ist da gewesen vor 4 Wochen? Psalm 91. Es ist um Psalm 91 gegangen und ich habe euch versprochen, dass ich heute weitermache mit Psalm 91. Also eigentlich wollte ich wieder letztes Mal mitmachen, dort habe ich noch weitermachen. Dort habe ich ja noch gerne gewusst, dass ich dann in Linz bin. Darum werden wir heute weitermachen beim Psalm 91. Also, der Titel von heute ist Psalm 91 2.0. Das ist auch der Grund, wieso, dass wir beim letzten Podcast den Titel noch ändern. Damit man checkt, wo das denn der erste Teil drin ist. Weil eigentlich sind wir ja beim David dran gewesen. Und haben die ganze Lebensgeschichte vom David eigentlich durchgenommen. Und dann sind wir irgendwann bei den Psalmen gelandet. Und letztes Mal haben wir Psalm 91 angefangen. Und ich habe schon gemerkt beim Vorbereiten, dass der Psalm 91 so ein abartig tiefer Psalm ist. Oder wo so viel drin ist, dass das wahrscheinlich länger wird gehen mit dem Psalm 91. Und der hat ja nicht einmal der David geschrieben. Oder sehr wahrscheinlich hat der Psalm 91 nicht der David geschrieben. Man weiß es nicht genau. Man geht davon aus, dass der Mose den geschrieben hat. Und für die, die nicht wissen, um was es in dem Psalm geht, es geht um übernatürlichen Schutz in dem Psalm. Und ich werde euch kurz einfach nochmal so rekapitulieren, was wir letztes Mal, weil es jetzt gleich schon wieder 4 Wochen seit her ist und weil viele Leute da sind, die gerne da gewesen sind, dass wir einfach nochmal so richtig eintauchen können in den Psalm 91 und Pfenschi wird nachher dann, sobald ich so einen Rückblick gegeben habe, wird sie den ganzen Psalm 91 uns vorlesen, weil sie auch so eine angenehme Stimme hat und viel sauberer Hochdeutsch kann lesen als ich. Und damit wir einfach ein bisschen Abwechslung drin haben. Also Psalm 91, ich habe es euch letztes Mal schon erzählt, aber ich glaube, es ist immer gut, um sich das wieder bewusst zu machen. Psalm 91 ist ein mega bekannter Psalm. Aber es ist nicht immer so gewesen, dass er in der Christenszene auch mega bekannt war. Es ist eigentlich erst in den letzten 50 Jahren so wirklich aufgekommen durch die Bewegung Wort des Glaubens, wo sehr viel Wert auf den Psalm 91 legt, weil im Psalm 91 der übernatürliche Schutz eigentlich beschrieben ist, wo Gott uns verspricht. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, vor allem für die Zeit, wo wir drin leben, aber für alle Zeiten eigentlich, wo bis jetzt gewesen sind, weil wir leben in so unsicheren Zeiten eigentlich. Und in Zeiten, wo du nie weißt, was passiert, oder du gehst irgendwo in die Ferien in eine Stadt und es könnte ein Anschlag dort sein, es könnte ein Flugzeug abstürzen, dein Kind könnte auf dem Schulweg geklaut werden, oder keine Ahnung, was alles könnte passieren, und eigentlich leben wir in einer so einer unsicheren Gesellschaft, aber Gott möchte nicht, dass wir unsicher sind, sondern dass wir sicher sind. Und darum habe ich auch den Titel gewählt, letztes Mal, Position, nicht Isolation. Das ist so der Titel gewesen, den ich letztes Mal gewählt habe. Weil für mich geht es in dem Psalm 91 genau um das, was wir, oder das, was Menschen häufig machen, wenn sie Angst haben, ist, sie isolieren sich von der Umwelt. Und das, was wir Christen auch häufig gemacht haben, ist, weil wir Angst haben von der Welt, dass die Welt uns könnte kontaminieren, oder das Gedankengut von der Welt, oder, nehmen wir nur schon mal die Debatte, wo das erste Mal das Fernsehen rausgekommen ist, oder? Haben alle Prediger wahrscheinlich auf dem ganzen Planet gesagt, ein Christ darf keinen Fernsehen haben, weil es eine Dämonenspucke ist. Weil es die könnte sozusagen mit Dämonen füllen oder irgendwie negativ beeinflussen. Und ich bin voll nicht dafür, dass wir irgendwie alles einfach schauen im Fernsehen. Ich glaube auch, dass es einen Einfluss hat auf uns. Aber wir müssen wissen, dass wir geschützt sind. Wir müssen wissen, dass wir uns nicht von dieser Welt isolieren müssen, sondern dass wir müssen wissen, wo das unsere Position ist. Und das haben wir letztes Mal so ein bisschen angeschaut, werden wir auch heute fertig anschauen. Ich habe euch ja Hausaufgabe gegeben, was das sollen durchlesen. Aber was ich mega schade finde, ist eigentlich die Bewegung, wo in der Christenheit so ein bisschen durch die Reihe gegangen ist, dass man sich extrem isoliert von der Welt, wo man drin lebt. Häufig kommt es von dieser Bibelstelle, dass wir nicht von dieser Welt sind, aber in dieser Welt leben. Und die Bibelstelle sagt es ja eigentlich schon aus. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Und Gott hat uns extra in dieser Welt hineingelassen, dass wir Salz und Licht sind. Und das bist du nicht einfach, wenn du dich isolierst von dieser Welt, sondern wenn du dein Licht nicht unter den Scheffel stellst, oder? Sagt die Bibel. Und Gott möchte, dass wir in diesen unsicheren Zeiten, wo vielleicht jetzt sind, in unserem Land vielleicht eher weniger, aber wir sind letztes Jahr in Barcelona in der Ferie gewesen, dort ist ein Anschlag gewesen, kurz vorher, und es sind so Unruhe gewesen, weil sich die Katalanen haben ja unabhängig machen wollen. Und das war alles gerade zu dieser Zeit gewesen. Und Du bist so schnell in Versuchung, um einfach mit dem Strom mitzugehen. Oder? Aber Gott möchte nicht, dass wir irgendwo Angst haben, weil er uns, und das natürlich extrem fest im Psalm 91, übernatürlichen Schutz verspricht von mega viel verschiedenen Sachen. Und wir werden sicher nächstes Mal auch nochmal drüber reden und ich werde nächstes Mal dann auch ein bisschen die Sachen rauspicken, vor was schützt Gott uns denn alles im Konkret oder was ist alles angesprochen im Psalm 91? Weil heute werde ich nochmal ein bisschen über unsere Position reden oder was genau, wie du eigentlich den Schutz kannst haben in deinem Leben. Und Psalm 91, oder ich muss vielleicht nochmal ein paar andere Sachen so ein bisschen hervorheben, die wir letztes Mal auch angeschaut haben. Der Psalm 91 ist für die Juden eines der wichtigsten Kapitel der Bibel. Und wenn du einem Rabbi sagst, dass es dir nicht gut geht, oder dass du krank bist, oder dass du irgendetwas hast, dann ist der Tipp von einem jüdischen Lehrer an dich, ist, lies permanent Psalm 91 durch. Weil jeder Rabbiner oder jeder Jude glaubt, oder jeder, sag jetzt, studierte Jude, oder jüdische Theologe, oder was auch immer, wie man dem will sagen, jeder glaubt daran, dass der Psalm 91 übernatürliche Kraft hat in deinem Leben, wenn du ihn durchlesest. Und es gibt so viele verschiedene Zeugnisse von Leuten, die beim Internet schauen, oder? Gehst einfach mal Psalm 91 ein und Testimony. Und es kommen so viele Zeugnisse von Leuten, die irgendwie, zum Beispiel, in Syrien ist eine Stadt bombardiert worden. Ich weiß gerne nicht, welche das war, aber es schlussendlich, also der Stadtteil, wo die Person drin war, ist komplett zerstört gewesen und es hat keine einzige Person überlebt, außer dir. Und sie haben die Person gefragt, wieso hast denn du überlebt? Bist du irgendwo in die Decke gegangen oder was auch immer? Und die Person hat gesagt, ich bin in einem Haus gewesen, ich habe mich einfach gebückt und ich habe eine Kärtchen gekauft von Psalm 91 und habe Psalm 91 die ganze Zeit gelesen. Und ich meine, es gibt hunderte oder tausende von Zeugnissen von Leuten, die nicht einmal gläubig sind oder die nicht einmal, sagen jetzt auch Juden vor allem, die einfach Psalm 91 gelesen haben und in irgendwelchen struben Situationen gewesen sind, in einem Flugzeugabsturz, der nachher dann gleich nicht abgestürzt ist, oder in einem Autounfall oder was auch immer. Habe ich euch ja letztes Mal auch eine Story von mir erzählt. Aber ich glaube, ich persönlich finde es extrem interessant. Und darum finde ich auch, und ich weiss, ich habe mal Psalm 91 vorgelesen, ein Teil von Psalm 91 in einem Gottesdienst, wo wir gemeinsam zusammengekommen mit der FEG und mit der Pfimi. Und ich habe nur etwa 3 Vers vorgelesen. Und mir ist extrem wichtig, wir sind ja hier im Bible Study. Oder wenn wir da herkommen, dann finden wir, Gottes Wort ist wichtig. Dann finden wir, unser Fundament ist Gottes Wort. Wenn wir das noch nicht finden, dann finden wir das hoffentlich noch, dem, dass wir im Bible Study gewesen sind. Und wir können nicht nach diesen Maßstäben von dieser Welt gehen, sondern Gottes Wort ist unser Maßstab. Aber so häufig lassen wir Gottes Wort irgendwo aussen fahren in unserem Leben. Besonders auch, wenn es um Schutz geht, übernatürlichen Schutz, ist mir einfach wieder so neu aufgegangen, weil es für uns unrealistisch ist, weil ja so viele schlimme Sachen passieren, dass es ja nicht so schlimm ist, wenn ich jetzt mal einen Schramm am Bein habe. Oder sonst irgendetwas, oder? Das ist wie Heilig, wo der Ben erzählt hat am Sonntag, oder? Er hat über Heilig predigt und wir sind uns alle bewusst, oder ich glaube, wir haben das auch schon viel gesagt, ist manchmal, zum Beispiel, ich habe immer noch Linsen, einige von euch in Brillen, oder? Und wir alle wissen, eigentlich bräuchten wir es nicht. Eigentlich ist Gottes Plan, dass wir keine Brillen mehr haben, dass wir keine Linsen mehr haben. Nicht, natürlich, ja. Glaubensschritt. Machen Glaubensschritt, ne? Und trotzdem ist es noch so etwas, und ich kann nur von mir sagen, aber ich weiss, es geht vielen Leuten so, irgendwann gewöhnst du dich an etwas und du arrangierst dich damit und du findest es gerne nicht schlimm. Für mich ist es eine normale Angewohnheit, zum Morgen einfach die Linse nicht tun. Aber trotzdem, wenn ich ehrlich bin, stresst es mich eigentlich. Und ich wünsche mir schon seit Jahren, dass Gott meine Augen heilt. Oder? Es ist noch nicht passiert, aber ich weiss, dass Gottes Wille ist, dass er meine Augen heilt. Aber was eigentlich erschreckend ist, aus meiner Sicht, jetzt einfach für mich, ihr könnt das, ob ihr das glauben oder nicht, ist eigentlich eure eigene Entscheidung. Aber was ich krass finde, ist, wie schnell, dass wir uns arrangieren mit irgendwelchen Sachen, die in unserem Leben sind. Weil sie einfach in unserem Leben sind. Weil wir uns daran gewöhnt haben und eigentlich gerne im Vertrauen, dass Gott in dem Bereich, wo wir uns so daran gewöhnt haben, könnte ein Wunder machen. Könnte vielleicht einen anderen Plan haben dafür. Oder könnte vielleicht noch einen Schritt weitergehen. Oder vielleicht noch besser sein, als wir uns selber vorstellen können. Und darum finde ich, ist immer gut, sich selber überprüfen. Und einfach wieder, mir zum Sonntag extrem ermutigt, zum auch wieder sagen, mal, ich glaube wieder da, ich bete wieder mehr dafür. Dass meine Augen kalt werden, ich bete wieder mehr dafür, für all die Sachen, die manchmal einfach so wie eine Gewohnheit geworden sind. Psalm 91. Ich habe es aufgeschrieben, Position, nicht Isolation. Und mir ist es wirklich extrem wichtig, dass wir da auch im Gospelhaus checken, dass wir uns nicht mehr isolieren von dieser Welt. Weil wenn du willst, dein eigener Schützer sein, oder wenn du dem möchtest sein, wenn du älter bist, das Kind ist dir extrem wichtig. Dann möchtest ja du dein Kind beschützen, oder der Jonah jetzt zum Beispiel, oder er ist noch ganz speziell, er hat noch Ausbildung gemacht im Bereich Schutz oder Verteidigung. Oder? Dann möchtest du dein Kind beschützen, aber irgendwann musst du realisieren, du kannst dein Kind nicht in jeder Sekunde von seinem Leben beschützen, aber es gibt einen, der es kann. Und das Coole ist, wenn du irgendwann realisierst, das Kind ist ja gerne nicht mir, sondern es ist mir anvertraut worden von Gott. Es ist ihm. Oder? Und das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und ich glaube, Gott will nie etwas, er will nicht heilig auf dich forcieren. Oder Schutz auf dich forcieren. Aber er möchte, dass du das, was er in seinem Wort sagt, einatmest. Dass du das, was er sagt, dass wie Glauben kann entstehen, dass wie etwas kann entstehen in dir rein und du denkst, dass wie kann Metanoia passieren, oder? Die Änderung von deiner Gesinnung, dass wie kann etwas passieren? Hey, vorher habe ich gedacht, Gott will mich nicht beschützen, aber heute Abend bin ich da gewesen, im Psalm 91 gelesen und ich weiß, Gott will mich beschützen. Und dass du das, was Gott sagt in seinem Wort, dass du das einfach nimmst für dich selber in Anspruch. Also lesen wir mal Psalm 91. Fenster liest es, bevor ich muss geschwind das Mikrofon abgeben.
Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Ja, er rettet dich wie einen Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen, unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung, sie ist dein Schild, der dich schützt. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden. Nicht vor der Pest, die im Finstern umgeht, nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Selbst wenn 1000 neben dir fallen, gar 10.000 zu deinen Rechten, dich trifft es nicht. Aber anschauen wirst du es mit eigenen Augen. Du wirst sehen, wie die Feinde Gottes ihre gerechte Strafe bekommen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du uns zum Schutz dir erwählt. So wird dir kein Unglück zustoßen und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Über Löwen und Ottern wirst du hinwegschreiten, starke junge Löwen und Schlangen wirst du zu Boden treten. So sagt nun der Herr, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei. Ja, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe.
Haben Sie es mitbekommen? Wir haben es letztes Mal schon gelesen. Ihr könnt es daheim dann noch für euch selber meditieren. Aber ich mag es euch wirklich empfehlen, lesen den Psalm 91 mehr durch. Weil ich habe den Psalm 91 eine Weile lang immer durchgelesen und eigentlich seit Jahren habe ich den gerne nicht so viel durchgelesen. Aber ich kann euch sagen, je mehr das du durchlesest, desto mehr wird Gott zu dir reden. Auch, weil es ihm sein Wort ist. Oder? Und ich weiss, es gibt Leute da rein, die haben extrem Mühe, zum Sachen loszulassen. Zum Sachen abgeben, in Gottes Hand abgeben. Oder wenn du denkst, dass du etwas in Gottes Hand abgibst, dann sollte es ja eigentlich einfach fallen, aber es gibt Leute, die heute da sind, denen fällt das extrem schwer. Sei es irgendetwas, wo mit ihrer Gesundheit zu tun hat, sei es etwas, was mit ihren Familienmitgliedern zu tun hat, sei es irgendetwas, wo gerade vor ihnen liegt. Aber, lese einfach Psalm 91 durch und werd einfach voller mit dem, was Gott sagt, was er sozusagen wird machen in deinem Leben. Weil ich finde das voll krass, wenn du das durchlesest. Dort drinnen ist eigentlich sozusagen alles abdeckt, was es überhaupt auf der Welt gibt und jemals wird geben, was irgendeinem Mensch könnte schaden. Und dort drinnen sagt Gott, ich schütze dich vor allem. Egal, ob es in der Nacht ist, ob es am Tag ist. Egal, ob es im Dunkeln ist oder ob es im... Also ob es in der Finsternis ist oder ob es im Licht ist. Egal wo das du bist, auf dieser Erde. Wir werden das noch ein bisschen auseinandernehmen, das nächste Mal. Egal wo du bist, Gott wird dich schützen. Und ich finde, es gibt so viele krasse Stories von dem eben. Ich gehe selber nachlesen. Ich habe das letzte Mal schon ein paar erzählt. Auch von dem Typ, der durch die Hotellobby gelesen ist. Hat ein Kärtchen dabei, gelaufen ist. Hat ein Kärtchen dabei gehabt, Psalm 91 Kärtchen, und hat es jeden Morgen gelesen. Und ist in Jakarta gewesen. Das ist etwa 10 Jahre seither oder so, keine Ahnung. Wo ein riesen Anschlag in einem Hotel gewesen ist. Und er ist in der Hotellobby gewesen. Also dort, wo die Bombe gezündet worden ist, und in dem Raum, wo die Bombe war, ist er gewesen. Und in dem Moment, wo die Bombe gezündet worden ist er hinter einer 9 Meter breiten Marmorsäule gewesen, oder Betonsäule, oder was auch immer. Und er ist der Einzige im ganzen Raum dort, der überlebt hat. Und in seinem Hosentasch hat er Psalm 91 Kärtchen gehabt, wo er am Morgen gelesen hat. Und für mich ist es wie so, Sinnbild, man kann sich auch aus dem ein Gesetz machen, weißt du? Man kann sich auch aus dem wie eine Religion machen. Aber was ich krass finde, ist, wenn du das durchlässt, das ist im Alten Testament. Das ist im Alten Testament. Und wenn du es genau durchlässt, dann merkst du, dass es extrem wichtig ist, wo das deine Position ist. Weil wenn du den ersten Vers lässt, das haben wir letztes Mal gemacht, oder? Wenn du den ersten Vers lässt, da steht, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Also das heisst, wenn du dort kannst bleiben, dann bist du geschützt. Die Frage ist aber immer, und das ist auch früher immer die Frage in den Worten des Glaubensbewegung, ist immer, Gott verspricht dir den Schutz, aber du musst in dem Schutz bleiben. Und wie bleibst du in dem Schutz, oder? Die Conclusion von Ihnen war, in dem, dass du sozusagen ein guter Christ bist, in dem, dass du ein gehorsamer Christ bist, oder? Also auf gut Deutsch, du machst etwas und dann bleibst unter dem Schutz vom Höchsten. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Dann bist du eigentlich wie so unter den Schwingen von Gott, oder? Aber was krass ist eigentlich, dass wir ganz einen anderen Zugang haben zu dem. Weil jemand für uns die Position schon eingenommen hat. Nämlich Jesus. Er hat die Position schon eingenommen. Er hat eigentlich dafür gezahlt, dass du nicht krampfhaft musst probieren, ein guter Christ zu sein und alles richtig machen und ja keine Sünde in deinem Leben haben. Er hat eigentlich das Problem beseitigt, damit du in die Position kannst kommen. Die Frage ist eigentlich nur, glaubst du, dass du in dieser Position bist oder nicht? Das ist eigentlich die alles entscheidende Frage, weil, weißt, jeder Christ, jeder Mensch, der an Jesus glaubt, ist automatisch gerechtfertigt vor Gott. Er ist automatisch, sagt die Bibel, gerecht, also eigentlich Gerechtigkeit Gottes, oder? 2. Korinther 5, Vers 21. Aber ich kenne so viele Christen, die das nicht glauben und die das nicht wissen. Ja, wo es vielleicht wieder vergessen, ja. Oder? Und das hat keine Gerechtigkeit. Die Freiheit, die eigentlich mit dem Geschenk von Jesus kommt, hat keinen Effekt auf ihr Leben. Habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, wieso geht so vielen Christen schlecht? Wieso haben so viele Christen Probleme, auch gesundheitliche Probleme? Und der Ben hat zum Sonntag angesprochen, oder? Es wird so wenig darüber predigt. Oder? Und Gott sagt in seinem Wort, der Glaube kommt durchs Gehören. Und ich finde es so lustig, dass Gott eigentlich so ein primitives Mittel, wie jetzt das, was wir heute Abend machen, einer, der ein Mikrofon in der Hand hat und aus ihm sein Wort vorliest oder ihm sein Wort predigt, dass Gott etwas Primitives in den Augen der Welt benutzt, um ihm sein Volk versorgen, ernähren, beschützen, damit Glauben kann entstehen, wo dein Leben revolutioniert. Und das finde ich schon abgefahren. Weißt, es ist ein Privileg, für mich persönlich ist ein Privileg, zum Gottes Wort dürfen predigen. Weil ich weiss, was eigentlich in Gott, wie ich es in meinem eigenen Leben erlebe. Was Kraft ist von Gottes Wort. Oder? Und je mehr, ich persönlich finde es cool, oder? Wenn du predigst, dann musst du dich auch mit Gottes Wort beschäftigen. Weil wenn du dich nicht mit Gottes Wort beschäftigst, ist es ziemlich schwierig, du musst Gottes Wort etwas predigen, oder? Und je mehr du dich aber damit beschäftigst, desto mehr wirst du gesegnet. Oder? Also fang an predigen. Und wenn es nur zu dir selber ist, zu deinem Spiegelbild, egal was, wenn du dich mit Gottes Wort beschäftigst, hat es einen Effekt auf dein Leben. Und wenn du eine ängstliche Person bist oder eine Person bist, die voll auf dem so ein Kontrollfreak, wo immer alles muss irgendwie unter Kontrolle haben, oder? Weil sonst irgendetwas aus dem Ruder läuft oder so, dann liest Psalm 91 und werd frei von dem. Werd frei von dem, dass du irgendwelche Menschen beschützen musst. Werd frei von dem, dass du irgendwie probierst, irgendwelche Sachen arrangieren, oder? Weil Gott ist so viel grösser. Gott möchte, dass du freigesetzt kannst sein, dass du kannst frei sein und dass du kannst den Schutz, den er für dich versprochen hat, einfach kannst in Anspruch nehmen. Mein letztes Mal den Satz hier gelesen und dann haben wir herausgefunden, dass da zwei Wörter, die ich jetzt hier rot gemacht habe, wahrscheinlich auch noch mühsam da. Die zwei Wörter, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Also Höchsten und Allmächtigen sind zwei verschiedene Namen von Gott. Und zwar, der eine ist bei Höchsten ist El Elyon, oder? Das haben wir schon angeschaut miteinander. Und der zweite ist El Shaddai. Das ist wahrscheinlich einer, den sehr viele Christen kennen. El Shaddai heisst der allmächtige Gott. Aber wenn es eigentlich wirklich genau auf Deutsch übersetzt ist, dann heisst es etwas, das ziemlich komisch tönt. Könnt ihr selber anschauen. Es gibt eine App. Das App heisst Die Namen Gottes. Kannst du runterladen, es sind alle Namen von Gott drin. Kannst schauen, was für eine Bedeutung das sie haben. Kannst schauen, was El Shaddai heisst, so auf Altdeutsch. Aber zwei Namen von Gott sind im ersten Vers von dem Psalm 91 drin. Und das heisst, dass eigentlich die zwei Namen ja irgendetwas mit dem Schutz, wo Gott dir verspricht, zu tun haben. Also, wenn die zwei Namen, El Elyon und El Shaddai, also jetzt gehen wir langsam ins Bible Study rein, oder? Das haben wir letztes Mal schon ein bisschen angeschaut und ich möchte das noch ein bisschen vertiefen mit euch. Wenn du wissen willst, wieso, dass die zwei Namen da vorkommen, also El Elyon, den finde ich voll cool. Ich habe noch nie so einen Namen gehört. Oder mir ist es gerne bewusst gewesen, dass der Name von Gott eigentlich so ist, dass es den noch gibt. Den habe ich vorher eigentlich noch fast nie gehört. El Elyon und El Shaddai. Und wenn du jetzt wissen willst, was die Namen ursprünglich für eine Bedeutung haben, das haben wir letztes Mal ein bisschen angeschaut, also Bedeutung haben wir ja jetzt schon, wir wissen, was es heisst, oder? Der höchste und der allmächtigste Gott. Aber wieso, dass die zwei etwas mit dem Schutz zu haben, oder wo, dass die Position ist, oder? Da geht's in dem ersten Vers vom Psalm 91 geht's darum, dass du deine Position findest. Und wir haben letztes Mal, haben wir uns auf die Suche gemacht nach unserer Position. Und zwar haben wir etwas angewendet, was ich extrem interessant finde. Und zwar sind wir schauen, wo kommen das erste Mal in der Bibel die zwei Namen von Gott vor. Weil, wenn etwas in der Bibel das erste Mal vorkommt, hat es meistens eine Bedeutung, wo du die Wörter, oder, sag jetzt, die Themen, oder, eigentlich durch die ganze Bibel durch siehst, was Gott eigentlich damit meint. Also, wenn du zum Beispiel jetzt wissen, was hat Gott ursprünglich gemeint, wenn er sagt, ich will dein Heiler sein. Ich will, dass du heilig hast. Dann gehst du in die Bibel und schaust, wo kommt das erste Mal das Wort heilig vor. Weil es ist wie ein Pattern, wie sagt man dem auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Ein Muster, wie Gott, wie das funktioniert eigentlich, oder? Das erste Mal das Wort heilig, zum Beispiel, wenn er jetzt wissen, wie Gnade funktioniert, dann kann er schauen, wo kommt das erste Mal das Wort Gnade vor? Und dann werden wir herausfinden, das kommt vor im 1. Mose 6, wo Gott sagt, und Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Oder? Und Noah, der Name Noah heisst Ruhe. Also das heisst, Ruhe fand Gnade in den Augen des Herrn. Oder? Also merkst du, Gnade und Ruhe muss irgendetwas miteinander zu tun haben. Oder? Und je mehr du dich mit diesen Sachen beschäftigst, desto mehr findest du die Muster eigentlich überall in der Bibel. Und das ist etwas, was ich extrem interessant finde. Und ich hoffe, ich kann es euch da auch einigermaßen interessant überbringen. Aber als ich heute nochmal das durchgelesen habe, bin ich fast durchgefallen. Und das werden wir jetzt miteinander machen. El Elyon kommt das erste Mal vor. Das ist eigentlich immer noch eine Repetition von letztem Mal. Das haben wir auch angeschaut. Im 1. Mose 14, Vers 18. Und El Shaddai kommt das erste Mal vor im 1. Mose 17, Vers 1. Das heisst, die zwei Namen von Gott sind ziemlich nah zusammen, wo sie das erste Mal zusammenkommen, also wo sie das erste Mal vorkommen in der Bibel. Nämlich zwischen diesen zwei Bibelstellen sind genau zwei Kapitel. Und wenn du jetzt wissen willst, was deine Position ausmacht, ich habe es übrigens am Anfang eigentlich schon gesagt, aber wir gehen jetzt einfach in die Bibel, das noch sozusagen festigen, dass das wirklich so ist, sogar schon im Alten Testament gewesen ist. Wenn du jetzt wissen willst, wo das deine Position ist, damit du den Schutz, den ganzen Schutz, der im Psalm 91 ist, eigentlich für dich kannst beanspruchen, dann musst du herausfinden, was in der zwischen diesen zwei Namen passiert ist. Oder das ist das, was ich eigentlich gemacht habe. Ich habe geschaut, wo ist das erste Mal, oder? Kapitel 14. Und das erste Mal El Shaddai, Kapitel 17. Was genau ist in diesen Kapiteln passiert? Weil wahrscheinlich hat es irgendetwas mit der Position zu tun, wo Gott mir will schenken. Oder? Ich habe einfach mal studiert, oder? Und habe eigentlich einfach angefangen zu lesen. Ich habe eigentlich nichts erwartet. Bis ich den ersten Satz gelesen habe. 1. Mose 14, Vers 18 fängt es ja schon an, oder? Dort, wo das erste Mal das Wort El Elyon vorkommt, also Gott, der höchste Gott, wo das erste Mal vorkommt, ist 1. Mose 14, Vers 18, und da steht, und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten, des Höchsten. Da kommt das Wort das erste Mal vor. Oder? Und nur schon, wenn du den Vers lesest und dich ein bisschen auskennst mit der Bibel, dann weisst du, dass Wein und Brot eine ziemlich schwangere Bedeutung haben in der Bibel. Dass es ziemlich signifikant ist. Dass es ziemlich, ja, Entschuldigung, Gina, dem sagt man so. Ein Wort, das schwanger ist. Wo viele Bedeutungen hat. Wein und Brot hat so eine extreme Bedeutung in der Bibel, auch im Alten Testament, aber wir alle wissen, dass es im Neuen Testament noch viel krassere Bedeutung hat, weil Jesus Wein und Brot gebracht hat zum letzten Abendmahl. Und jetzt kommt da so ein Typ, der Melchisedek heisst, König von Salem, und der hat Brot gebracht und Wein, und er ist Priester gsi von El Elyon oder von Gott des Höchsten. Und nachher, wenn du im 1. Mose 17, Vers 1 gehst, lesen, wird es noch viel verrückter. Also ein ehemaliger Lehrer von mir hat das immer gesagt. Jetzt wird es verrückt. Herr Vogel. 1. Mose 17, Vers 1. Da steht, als nun Abraham, da hat er noch Abraham geheißen, 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Und wir alle wissen, wenn wir uns schon mal ein bisschen mit der Geschichte von Abraham beschäftigt haben, was passiert ist, nachdem dass er 99 Jahre alt war. Er ist schwanger geworden, also nicht er. Sondern ihm seine Frau, die auch ziemlich alt war. Nach dieser Begebenheit, die da passiert ist, ist der Isaac sozusagen ins Leben gerufen worden. Und wenn du schon eine Weile Christ bist oder dich mit der Bibel auseinandersetzt, dann weißt du, dass es zwei Stellen sind, die eine extreme Bedeutung haben im Alten Testament und ein extremes Bild eigentlich sind für das, was wir haben im Neuen Testament. Also gehen wir nochmal zurück zum 1. Mose. Ich nehme es jetzt ein bisschen abeinander, wenn es okay ist für euch. Kommen wir noch draus? Sind wir noch dabei? Wenn ihr nicht draus kommen, wenn ihr einfach rauslaufen. Nein. Bleibt einfach da. Gottes Wort hat auch einen Effekt auf euch, wenn ihr es nicht versteht. Ich probiere es nicht kompliziert zu machen. 1. Mose 14, Vers 18. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und wenn ihr euch ein bisschen auskennt mit Typologie oder mit Bedeutungen von Namen und so weiter, dann hat es ja da in dem einen Satz schon ziemlich viele Sachen drin, wo du darüber kannst nachstudieren. Und du darfst das auch gerne machen. Ich werde nicht alles abdecken, aber ich werde einfach die Sachen rauspicken, die für den Psalm 91 oder jetzt für das, was wir momentan am Studieren sind, einfach wichtig ist. Also da geht es darum, um eine Begegnung, die der Abraham hat mit dem Melchisedek. Und für die, die die Geschichte nicht kennen, es ist so, dass der Abraham in Krieg zieht. Der Lot, das ist ihm sein Neffe, hat ein bisschen Mist gemacht. Ich kann selber durchlesen, was dort alles passiert ist. Auf jeden Fall, der Abraham zieht in Krieg und kommt nachher vom Krieg zurück. Und wir wissen, der Abraham ist jetzt nicht unbedingt einer gewesen, der eine riesen Armee hatte oder irgendetwas. Der Abraham ist eigentlich ein Nomad gewesen, der umeinanderzogen ist, oder? Wo unmöglich viel Knecht hatte und alles so Sachen. Aber es sind jetzt nicht unbedingt Leute gewesen, die jetzt extrem, irgendwie eine Kriegsarmee gewesen sind oder was auch immer. Und sie haben die Schlacht gewonnen. Und nach dieser Schlacht kommt der Melchisedek zum Abraham. Und den hätte er vorher nie gesehen. Und es gibt Leute, die sagen, also ich habe es euch da aufgeschrieben, der Melchisedek, der ist ein Bild auf Jesus oder er ist ein Bild für Jesus im Alten Testament. Es gibt Leute, die sagen, dass der Melchisedek Jesus ist, sozusagen einfach, wie wenn Jesus plupp geschwind auf die Erde gekommen wäre, einen anderen Namen angenommen hätte und dem Abraham begegnet wäre. Es gibt Leute, die sagen, dass der Melchisedek eine Jesus-ähnliche Gestalt war im Alten Testament. Aber was sicher ist, ist, dass der Melchisedek ein Bild ist für Jesus im Alten Testament oder ein Bild auf Jesus hin, weil wir im Neuen Testament, im Hebräer 5, Vers 6 können lesen, dass Jesus mit ihm verglichen wird. Und es ist eine extrem interessante Persönlichkeit. Ich finde, der Name ist ein bisschen blöd gewählt von Gott, weil zu eine interessante, wirklich ansprechende Predigt über den Namen machen, ist ziemlich schwierig. Ich hätte jetzt eher irgendwie Dave oder Ben oder so gut gefunden, weil es würde einfach laufen, es würde mehr laufen, wie geschmiert, wenn sie sagen, Melchisedek! Und alle, okay, was ist das für ein abgefahrener Name, oder? Wie bei Mephibosheth, oder? Mögen ihr euch erinnern, oder? Eine abgefahrene, gute Geschichte, aber die nehmen, oder? Manchmal habe ich wirklich die Frage gehabt, wieso suchst du die schwierigst auszusprechenden Namen aus für die coolsten Sachen in der Bibel? Also, der Melchisedek ist ein Bild für Jesus und er kommt zum Abraham und er ist der König von Salem, oder? Das steht auch noch dort. Er ist der König von Salem und Salem heisst Frieden. Und wir alle wissen, dass Jesus mindestens dreimal in der Bibel als Friedefürst bezeichnet wird oder als König des Friedens oder auch der den Frieden bringt, ihm seinen Namen beinhaltet ja schon Frieden, oder? Er hat gesagt, ich gebe euch den Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden weiter, oder? Ein Frieden, den die Welt nicht kennt. Und darum sehen wir auch da, er ist der Melchisedek ist ein Bild für Jesus, weil er auch der König vom Frieden ist. Und das Coole ist, der Melchisedek, ihr könnt die Story selber durchlesen, Gesundheit, ihr könnt die Story selber durchlesen, aber ich erzähle sie euch jetzt einfach geschwind. Der Melchisedek kommt zum Abraham und bringt Brot und Wein, das haben wir miteinander durchgelesen. Oder? Er bringt Brot und Wein, schreiben sie euch einfach auf, oder Brot, Wein, jetzt kommen dann da so wirklich die signifikant wichtigen Sachen. Er bringt Brot und Wein und wenn du den Vers weiterlesest, das machen wir jetzt gerade kurz. Wir lesen nochmal alles zusammen. Und Melchisedek, also ist jetzt Vers 18 und 19, König von Salem brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn, also der Abraham, und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Also der Melchisedek kommt aus dem Nichts. Du musst dir vorstellen, der Abraham kommt gerade mal zurück von einer Schlacht. Nachher tauft durch das Mal der Typ auf, den niemand kennt. Oder? Ich stelle mir manchmal so vor, kommt einfach aus dem Nichts, oder? Ist ja eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich irgendwas mit Jesus zu hat. Kommt aus dem Nichts, kommt her und sagt, ich bin König von Salem. Melchisedek. Und bringt Brot und Wein mit. Und ohne, dass er irgendwie gefragt wird, segnet er den Abraham. Also er bringt nicht nur Brot und Wein mit, sondern er bringt den Segen mit. Brot, Wein und Segen. Kommen wir draus. Also wenn jetzt der Melchisedek ein Bild ist für Jesus. Und Jesus Wein und Brot oder Brot und Wein genommen hat im letzten Abendmahl und das Brot gebrochen hat und gesagt, das ist mein Lieb. Und der Wein getrunken hat und gesagt, das ist mein Blut, das vergossen wird, damit du in dem neuen Bund kannst leben. Und weil Jesus gestorben ist am Kreuz, der Segen von Gott zu uns kommt, könnte es wirklich ziemlich gut sein, dass der Melchisedek ein Bild ist für Jesus. Also du musst dir mal überlegen, was jetzt da eigentlich gerade abgeht in der geistlichen Welt oder wenn du ein bisschen hinter die Kulissen schaust. Da kommt Jesus und er bringt eigentlich sich selber mit. Er bringt sein Opfer mit. Deine Rechtfertigung, dass du den Segen von Gott darfst in Anspruch nehmen, ohne dass du etwas dafür tun hast, ist der Brot und Zwie. Der Brot und Zwie. Der Brot und Zwie, ja, der Brot und Zwie. Man hat zu viel Mazedonier gelost. Also. Das Opfer, das Jesus gebracht hat am Kreuz, dass er ihm sein Lieb hergegeben hat, oder? Für was steht der Lieb? Er hat ihm sein Lieb zerbrochen, damit dein Lieb eigentlich heil sein kann. Also bringt er jetzt, er bringt nicht einfach nur Brot und Wein mit. Er bringt das Werk von Jesus mit. Alles, was es beinhaltet. Der Segen von Gott. Die Rechtfertigung von Gott. Dass Gott deine Sünden nicht mehr anrechnet, oder? Für das ist der Wein. Und dass du darfst Heilung empfangen, für das ist das Brot. Weil Jesus sich selber zerbrechen lassen hat, damit du nicht musst zerbrochen sein, oder? Da geht es nicht einfach nur um körperliche Heilung, da geht es um seelische Heilung, da geht es um geistliche Heilung, da geht es um Heilung im ganzen Umfang. Also eigentlich alles, was Jesus gemacht hat, findet da statt im Alten Testament vor dem Abraham, wo das wahrscheinlich jetzt noch nicht so ganz checkt, was da eigentlich abläuft. Und der Abraham, und das ist das Abgefahrene am Ganzen, wenn er die Story durchlässt. Der Abraham, da kommt ein Typ zu ihm, der bringt Brot mit und der bringt Wein mit und sagt, hey, ich bin ein Diener vom höchsten Gott, oder? Und der Abraham, keine Ahnung, was er sich denkt, er denkt voll cool, Brot, yeah, Wein, yeah. Der andere segnet ihn, er denkt, Segen, yeah, oder? Und er ist so überwältigt von all dem, was er da überkommt, dass im nächsten Vers steht, dass der Abraham dem Typ den Zehnten gezahlt hat. Das erste Mal in der Bibel, wo der Zehnte vorkommt, ist in dieser Stelle. Also der Zehnte ist nicht etwas, wo du gibst, weil du unter Druck gesetzt wirst. Oder der Abraham hat ihm 10% gegeben von allen Einnahmen, von allem, was er gehabt hat. Und er hat es freiwillig gemacht. Warum? Weil er so berührt gewesen ist von dem, was der Melchisedek gebracht hat. Wenn du den Zehnte willst zahlen, was ich dir sehr würde empfehlen, dann mach's bitte, weil du überwältigt bist von dem, was Jesus für dich getan hat. Der Zehnte ist nur ein Response. Wie sagt man das? Eine Reaktion auf etwas, wo Gott gemacht hat für dich. Es ist nicht etwas, wo du machst, weil du einen Druck hast. Es ist nicht etwas, wo du machst, weil dir der Pastor am Sonntagmorgen sagt, du musst noch die Zehnte zahlen, wir haben zu wenig Geld auf dem Konto. Verstehst du? Dann hat der nicht verstanden, um was es beim Zehnten geht, und du hast auch nicht verstanden, um was es beim Zehnten geht. Das ist das erste Mal, wo das vorkommt. Und das Lustige ist, der Abraham hat es auch nicht gemacht, weil es ein Gesetz ist. Weil das Gesetz hat es da noch gerne gegeben. Es ist erst über 400 Jahre später dazugekommen. Also der Zehnte ist nichts Gesetzliches. Der Zehnte kann gesetzlich werden. So wie alle Sachen, die Gott erfunden hat, irgendwann religiös gemacht werden. Oder Gott hat eine gute Erfindung gemacht, Menschen haben es religiös gemacht. Genauso Gott, also genau das ist eigentlich mit dem Zehnten passiert. Und ich finde es so krass, wenn du das durchlesest, der Abraham wird nicht gefragt von ihm. Der Abraham hätte eigentlich gern nichts müssen ihm zurückgeben müssen. Aber er hat es gemacht, weil er es hat wollen. Weil er so überwältigend war. Und das ist ja nur ein Bild. Das ist ja nur ein billiges Bild eigentlich. Ein Schatten von dem, was wir haben. Wie überwältigend sollten wir eigentlich sein von dem, was Jesus für uns gemacht hat, dass wir uns gerne nicht fragen, dass wir unsere Finanzen in Gottes Reich investieren, sondern dass es für uns so selbstverständlich ist, so ein Privileg ist eigentlich. Und das finde ich schon noch abgefahren. Ich finde es richtig abgefahren. Und nachher, das musst du dir mal vorstellen, oder? Der Abraham, er zahlt den Zehnten an Melchisedek. Und nachdem, dass das passiert ist, kommt der König von Sodom. Kennt ihr Sodom? Sodom und Gomorra. Hat es damals noch gegeben. Ist noch nicht zerstört gewesen. Kommt der König von Sodom und sagt zum Abraham, hey Abraham, voll cool. Ihr könnt es selber durchlesen. Ich tue es jetzt auf Schweizerdeutsch übersetzen. Voll cool, dass da der andere Typ gekommen ist. Und dass er Brot mitgebracht hat. Und dass er Wein mitgebracht hat. Und dass er dich gesegnet hat. Aber hey, ich habe viel etwas Besseres für dich. Ich habe viel etwas Besseres für dich. Lass uns das Ganze aufteilen und dann schauen wir, wer das da welchen Anteil überkommt. Verstehst du, wenn Gott etwas macht in deinem Leben, dann kommt die Welt, dann kommt der Teufel, für das steht der König von Sodom und will das Gegenteil verklickern. Oder? Wenn du anfängst, das anzunehmen, was Gott für dich gemacht hat, dann kommen die Stimmen, manchmal sind es sogar Stimmen, die aus Menschen rauskommen. Die Stimmen von dieser Welt, die sagen, nein, das Evangelium kann gar nicht so gut sein. Nein, es kann ja gar nicht sein, dass du nichts dafür machen musst, dass du gerettet bist. Ich meine, überleg mal. Jeder normale Mensch weiß, dass man, wenn man etwas macht, kriegt man etwas über. Wenn man nichts macht, kriegt man nichts über. All die Gedanken, die abgehen, die logischen Gedanken, die abgehen, oder? Sind eigentlich weltliche Gedanken. Weil die Welt kommt gerne auf die Idee, oder auch unser Hirn kommt gerne auf die Idee, dass wir sagen können, hey, jemand anderes hat es gemacht für mich. Jemand anderes hat mehr als genug gezahlt, damit ich jetzt da stehen kann. Jemand anderes hat mehr als genug Blut vergossen. Weißt du, dass Jesus so eine überdimensional grosse Menge von Blut vergossen hat am Kreuz? Was ein Mensch, das, was Jesus gemacht hat, als er am Kreuz gehangen ist, das könnte kein anderer Mensch jemals machen. Weil es keinen anderen gibt wie er. Er hat so viel Blut vergossen. Weißt du warum? Weil er unsere Sünden mehr als nur gezahlt hat. Er hat viel mehr zurückgezahlt, als dass es eigentlich wert gewesen ist. Weil Gott ein Gott ist vom Überfluss. Weil Gott ein Gott ist, der nicht einfach nur, er kann nicht einfach nur genug. Er muss mehr, oder? Aber dann fängt es an, oder? Die Stimme von der Welt. Und ich habe da extra geschrieben vom Teufel, es tönt vielleicht ein bisschen hart, aber er ist der Fürst von dieser Welt. Sagt die Bibel, oder? Die Stimme kommt, hey, Abraham, mein, schau mal, der andere Typ da, der kennt ja niemand. Der ist aus dem Nichts gekommen. Voll cool, dass der gekommen ist. Aber hey, lass uns das miteinander regeln, oder? Und nachher der Abraham, der Oberhammer, der Abraham, oder? Und das ist jemand, der Sicherheit hat. So redet, wie der Abraham redet, redet jemand, der Sicherheit hat. Weil er sagt das, nachdem, dass der König Sodom ihm sozusagen Honig ums Maul geschmiert hat. Sagt der Abraham zu ihm, 1. Mose 14, ja, Honig ums Maul, Entschuldigung. 1. Mose 14, Vers 23. Sagt er zum König von Sodom, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Er gibt ihm ganz eine klare Ansage. Der Abraham sagt zum Teufel, zu der Welt, oder? Und das ist Position ergreifen. Oder? Ich habe heute Morgen ein Gespräch mit dem Roni und es war mega cool gewesen. Und wir haben so darüber geredet. Über so gewisse verschiedene Sachen. Und er hat gesagt, weißt, schlussendlich läuft alles darauf raus, vertraust du Gott oder vertraust du den Menschen? Ist es die Welt, die dich reich macht? Weißt, die Frage ist nicht, ob du reich wirst. Das ist ja noch cool. Die Debatte ist nicht, ob du reich wirst. Sondern die Debatte ist, wer? Die Welt oder Gott? Wer ist dein Versorger? Die Welt oder Gott? Wer ist dein Versorger? Deine Eltern? Irgendwelche Menschen. Verstehst du? Wir können unser Leben nicht auf Menschen bauen. Aber wir können unser Leben auf Gott bauen. Und der Abraham hat das verstanden. Und er hat zu ihm gesagt, damit du später nicht sagst, der Abraham ist reich wegen dir. Ich finde das mega krass. Der Melchisedek bringt Brot, Wein und Segen. Und nachher, wenn wir weiterlesen, der nächste Vers, jetzt nachdem, dass der Abraham da am König von Sodom eine coole Antwort gegeben hat, ist der nächste Vers, das ist der erste Vers vom Kapitel 15, ist 1. Mose 15, Vers 1. Sind wir noch? Mögen wir noch? Ich bin gerade voll drin im Fahrt. Ich weiss, Psalm 91 ist weg, aber 1. Mose 15, Vers 1 ist der neue. Der nächste Vers, nachdem, dass der Abraham gesagt hat, damit nicht du Welt oder der Teufel oder wer auch immer, kannst sagen, du hast mir reich gemacht. Kommt der nächste Vers und da steht, nach diesen Begebenheiten, nach welchen Begebenheiten? Nachdem, dass der Melchisedek gekommen ist, Brot gebracht hat, Wein gebracht hat, der Abraham gesegnet hat, nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Also er hat einen Traum gehabt oder eine Vision vielleicht. Und da sagt Gott zum Abraham, oder zum Abraham dazumals noch, fürchte dich nicht, kennen wir das? Von 365 Mal in der Bibel vor, ich glaube sogar 366 Mal, je nach Übersetzung, für jeden Tag einmal. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild und dein sehr großer Lohn. Gott gibt eine direkte Antwort auf das, was der Abraham gemacht hat. Der Abraham hat eigentlich etwas deklariert. Oder? Manchmal hörst du irgendetwas, du glaubst es fängt an Früchte. Das ist wie das, wo Jesus sagt, wo fällt der Samen her, oder? Und dann kommt die ganze Welt rund um dich herum, sagt das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade angefangen hast, glauben. Und dann ist es wichtig, dass du nicht der Welt glaubst, sondern dass du Gott glaubst. Dass du das, was du glaubst, wie deklarierst. Der Abraham hat das gemacht, oder? Hat das deklariert, hat es ausgesprochen, damit du nicht kannst sagen, du hast mir reich gemacht. Und Gott gibt dir direkt die Antwort, ein Vers weiter. Und sagt, ich bin dein Schild, also ich schütze dich. Psalm 91. Ich schütze dich. Und ich schütze dich nicht nur, ich bin dein sehr grosser Lohn. Und wenn das Wort Lohn ist im Deutsch eh schon gut übersetzt, im Englischen steht Reward, drin, aber wenn du das hebräische Wort nimmst, dann steht dort Zahltag. Also dein Lohn, wirklich, dein reell, also voll echt, so, dein Lohn. Oder? Auf wer vertraust du? Auf wer vertraust du, dass er dich schützt? Auf das Schweizer Militär. Auf den Jonah. Fendi. Auf irgendwelche Menschen? Oder glaubst du, dass Gott dein Schild ist? Weißt du, dass die Verheißung, die Gott am Abraham gibt, die gilt auch dir? Und du hast noch viel etwas Besseres, als er eigentlich. Du lebst im neuen Bund, oder? Und dann ist die andere Frage, wer ist dein Versorger? Was ist dein Mindset? Jetzt auch mal einfach auf deinen Lohn gesehen, oder? Du kriegst ja den Lohn über meistens, also außer wenn du selbstständig bist, wie gewisse Leute da rein, dann kriegst du den Lohn über von einem Arbeitgeber. Oder? Real jetzt, du kriegst, oder? Kriegst einen Lohnausweis über und darauf steht, wie viel das du verdient hast. Also könntest du ja versucht sein, in deinen Gedanken eigentlich zu sagen, ja, mein Arbeitgeber, also ich sage es jetzt überspitzt, mein Arbeitgeber ist mein Versorger. Aber eigentlich stimmt es gar nicht. Weil Gott ist dein Versorger. Wir machen uns manchmal so abhängig von dieser Welt, oder? Und ich weiss, in dem Bereich, oder? Es ist viel Missbrauch betrieben worden in dem Bereich Geld. Und das wird's immer noch, oder? Und wir merken selber manchmal, wie Menschen, Geld nehmen als Druckmittel. Als Druckmittel. Und das Coole ist, wenn du kannst wieder Abraham sein. Du. Gott ist mein Versorger. Weißt du, wenn du nicht der bist, der das Geld gibt, dann gibt's jemand anderes. Weißt du, wenn, verstehst du, Gott hat so viel mehr Möglichkeiten als mir. Oder? Ist jetzt auch für euch zwei. Gott ist euer Versorger. Und wenn sie einen Glaubensschritt gemacht, verstehst du, das ist nicht etwas, was einfach easy ist. Einfach machst, ja. Also, ich bin so dumm, ich mach's einfach, aber. Und ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe mir nicht mal Gedanken darüber gemacht. Ich einfach will selbstständig sein. Ich habe für mich gar keine Frage gewesen, oder? Aber ich habe auch keine Familie gehabt, ich habe keine Frau gehabt oder irgendwelche Leute, die jetzt abhängig gewesen wären von mir finanziell. Was sie auch nicht sind. Halleluja, oder? Was die Gedanken, die wir Schweizer manchmal haben, was Geld anbelangt. Man kann einfach ein bisschen helfen da, oder? Gell? Das befreit dich nicht von Weisheit, von göttlicher Weisheit. Wenn Gott dir Ideen schenkt, ich habe heute etwas gelesen, ich bin fast auch mit Psalm 91 zu tun gehabt und habe etwas durchgelesen, ein Zeugnis, ich bin fast durchgefallen. In Asien ist im Jahr 2002 das SARS ausgebrochen. Ich weiß nicht, ob es eine Seuche war oder was auch immer das war. SARS ausgebrochen. Und ein paar Monate vorher hat Gott zu einem Leiter von einer Church gesagt und zum ganzen Leaderboard, kaufen Aktien von einem Einkaufszentrum. In der Stadt, wo sie sind. Und sie haben alle gedacht, also, das hätte ihn nicht mehr loslassen. Er hat, wir sind eine Church. Wieso sollte man Aktien kaufen? Also, völlig dumm, oder? Und dann hat er das aber seinen Leiter, seinen besten Freunden erzählt und gesagt, hey du, ich hatte einen Traum gehabt oder was auch immer, und es lässt mich nicht mehr los. Gott hat mir irgendwie, wie gesagt, wir sollen Aktien von dem Einkaufszentrum kaufen. Und dann haben die anderen gesagt, ja, scheiße, ich hatte gleich Traum gehabt. Lass uns das machen. Und du musst wissen, das Einkaufszentrum ist überhaupt nicht begehrt gewesen. Niemand, keine Sau ist dort einkaufen gegangen. Das ist wie ein Reviserlädeli. Oder? Nein, Entschuldigung. Gibt's das überhaupt noch? Nein, ich meine nicht das Reviserlädeli. Ich meine das Reviserlädeli, wo ich als Kind hergegangen bin, wo du Kleider kaufen kannst, wenn du kein Geld hast. Ja, gibt's das noch? Ja, halt. Etwas, wo niemand hergeht, einkaufen. Das ist wie der Migros. Der Lidl. Der Aldi. Was auch immer. Egal. Das, was du halt nicht cool findest, oder? Nein, sagen wir, es ist einfach ein Einkaufszentrum gewesen in einer riesen Stadt. Niemand ist dort hergegangen. Wissen wir warum? Weil das Einkaufszentrum das einzige Einkaufszentrum gewesen ist, wo keine Klimaanlage hat. Und weil es dort ziemlich heiß ist in Südostasien, geht niemand in ein Einkaufszentrum, wo keine Klimaanlage hat. Ausser es bricht SARS aus, wo sich über Klimaanlage verbreitet. Dann gehen alle in das Einkaufszentrum, wo keine Klimaanlage hat. Und die Aktie ist so aufgegangen und irgendwann nach 2-3 Monaten gegangen, nehmen das Geld wieder raus und es hat sich, glaube ich, für 50-facht oder keine Ahnung, eine riesige Summe ist es. Und darum sage ich, du bist nicht befreit von Weisheit. Gott schenkt dir Ideen und er kann auch das weltliche System dazu benutzen, weil sehr viel, was jetzt im weltlichen System ist, ist ja auch mal von jemandem initiiert worden. Und das habe ich erst den Hammer gefunden, einfach zum euch. So ein bisschen weitergehen. Hey, es ist schon 9 Uhr, aber wir haben ja ein bisschen später angefangen. Gehen wir noch zu El Shaddai. Ganz kurz. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Und ein Satz weiter steht, ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und ich will dich über alle Maßen vermehren. Also wir haben jetzt El Elyon haben wir jetzt gerade durchgenommen, die Story vom Melchisedek, oder? Wo ein Bild ist für Jesus und jetzt sind wir bei El Shaddai, oder? Der allmächtige Gott, wo steht, wo Gott sagt, ich will meinen Bund schließen, also geht es darum, dass Gott einen Bund schließt mit dem Abraham. Und er sagt, der Abraham hat da noch kein Kind. Er sagt zu ihm, du wirst so gesegnet sein und du wirst über alle Massen dich vermehren. Deine Nachkommen werden mehr sein, als du Sand am Strand kannst zählen. Und so weiter. Und die ganze, also der ganze Abschnitt, der nachher kommt, geht darum, dass Gott so einen brutal guten Bund mit dem Abraham will schliessen, dass der Abraham nur noch explodiert. Im Sinne Tier explodiert, also explodieren im positiven Sinn. Seine Tiere explodieren. seine Finanzen explodieren. Jeder Bereich von ihm, seinem Leben, wird vermehrt. Und das ist das, was Gott sagt. Und das Coole ist, nachher schließt er den Bund mit dem Abraham und weißt du was? Der Abraham schlaft während dem. Ist einfach am Schlafen. Müssen wir mal die Geschichte durchlesen? Ich stelle mir es damit bildlich vor. Wissen wir ja, wie das geht. Es braucht ja immer zwei Parteien, damit du einen Bund schliessen. Aber die eine Partei ist am Schlafen. Mit wem hat euch Gott den Bund geschlossen? Interessant, oder? Der Adam war auch mal am Schlafen gewesen. Ja, einfach zum euch ein bisschen, damit ihr selber könnt Bible Study machen. Also, wir sind da 1. Mose 14 und 1. Mose 17. Und ein Teil vom 1. Mose 15 haben wir ja auch schon jetzt gelesen. Also wir sind da zmitzt innen von diesen zwei Namen, die Gott da schenkt. Wir sind zmitzt innen in diesen Stories und es sind Stories, die extrem interessant sind, aus meiner Sicht. Und jetzt möchte ich euch einfach zeigen, dass, damit du weißt, wo deine Position ist. Mache ich ganz zum Schluss noch, damit du nicht rauslaufst und weißt, bin ich jetzt geschützt, bin ich nicht geschützt, muss ich etwas machen, dass ich geschützt bin. Oder will Gott mich einfach schützen und ich habe es noch nicht gecheckt, dass er mich will schützen. Dann machen wir das noch kurz fertig. Aber was eigentlich Krux ist oder der Hauptteil ist das, was in diesen zwei Kapiteln vorkommt, im Kapitel 15 und im Kapitel 16. Und wir nehmen der Hauptteil durch kurz vom Kapitel 15, weil zum Kapitel 16 kommen wir dann wahrscheinlich nächstes Mal. Aber Kapitel 15 ist eine Stelle, wo etwas für uns extrem Wichtiges das erste Mal in der Bibel vorkommt. Und wir werden die Stelle kurz lesen. Es ist 1. Mose 15, Vers 5 und 6. Und es ist gerade nach dem, was wir vorgelesen haben, wo Gott sagt, ich bin dein ganz grosser Lohn und ich bin dein Schild. Und nachher geht die Story weiter. Der Abraham ist ja am Schlafen, oder? Er hat ja sozusagen die Vision und dann weckt Gott ihn auf und sagt zu ihm, komm aus dem Zelt raus. Und führt ihn aus dem Zelt raus und das lesen wir jetzt kurz. 1. Mose 15, Vers 5 bis 6. Und er führt ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Also der Abraham, Gott verspricht ihm ja einen Sohn. Und der Abraham hat Mühe, um das zu glauben. Der Abraham hat bei vielen Sachen keine Mühe, um es zu glauben. Kennen wir das? Bei vielen Sachen hast du keine Mühe, um es zu glauben. Nachher kommt irgendetwas und du hast eher Mühe. Und Gott sagt ihm, Gott, ich helfe dir, um das zu glauben. Und nimmt ihn aus dem Zelt aus und sagt zu ihm, schau mal in den Himmel rauf und schau mal die Sterne an. Aber wenn wir es auf Deutsch lesen, ist es ja nur Sterne zählen. Und du denkst, Sterne kannst du ja eh nicht zählen, weil es so viel sind. Gott hat ihm ja eigentlich zeigen, hey, so viele Sterne, wie es gibt, so viele Nachkommen wirst du haben. Also für den Abraham haben die Sterne ganz eine bestimmte Bedeutung bekommen, weil jeder Stern eigentlich ein Gesicht geworden ist, jeder Stern ist ein Mensch geworden, jeder Stern ist ein Nachkommen geworden von ihm. Und Gott hat ihm, das ist das Erste, was ich euch eigentlich sagen will, Gott hat ihm ein Bild gegeben, das ihm hilft, dass Glauben kann entstehen. Und Gott schafft so viel mit Bildern, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. mit unserer Vorstellungskraft, die übrigens auch Gott uns gegeben hat, und schenkt dem Abraham ein Bild, damit er kann, damit Glauben kann anfangen. Und dann ist ja das Coole, was passiert, nachdem das Gott das gesagt hat, ist der nächste Vers, und da steht, und er glaubte Gott. Und Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und das ist das erste Mal, wo in der Bibel Gerechtigkeit aus Glauben vorkommt. Also das, was du und ich haben. Und er glaubte Gott und Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Genau gleich wie dir. Kommst du raus? Genau gleich wie du. In dem Moment, wo du an Jesus glaubt hast, hat Gott den Glauben genommen, den du hast, an Jesus, und hat ihn dir als Gerechtigkeit angerechnet. Weil du bist gerecht gemacht aus Glauben, nicht weil du etwas gemacht hast, sondern weil Jesus etwas gemacht hat. Du bist gerecht aus Glauben. Das, was du investiert hast, blöd gesagt, ist Glauben. Und Gott hat vielleicht mega viele Bilder gebraucht in deinem Leben, damit du überhaupt an den Punkt gekommen bist, dass du gecheckt hast, dass du Jesus brauchst. Und ich find's amigs so lustig, oder? Wie wir Christen, die schon ein bisschen länger Christen sind, wir sagen amigs, ja, voll krass, und dann haben wir uns bekehrt, weil wir gemerkt haben, dass wir Jesus brauchen. Aber ich persönlich gehe eigentlich davon aus, dass wir, wenn denn einen kleinen Bruchteil von dem gecheckt haben. Was mit tun wir so, wie wenn wir schon die grösste Erkenntnis gehabt hätten in dem Moment, wo wir uns bekehrt haben? Aber der Grund, wieso dass du bekehrt hast, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Gott akzeptiert auch einen verlorenen Sohn, der zurückkommt, weil er Hunger hat. Nicht, weil er es cool findet, um beim Vater zu sein, sondern weil er Hunger hat. Und Gott akzeptiert es. Aber weißt du, was ist das Coole, was nachher passiert? Nachher passiert eigentlich erst, irgendwann realisierst du, dass du eigentlich nichts realisiert hast in dem Moment, wo du dich bekehrt hast. Oder wie wenig du realisiert hast. Oder? Je mehr, dass du eintauchst in Gottes Wort. Aber das Coole ist, der Abraham geht raus, schaut ein paar Sterne an, Gott rechnet ihm, also er glaubt das, was Gott sagt, oder? Und du denkst, was glaubt denn der Abraham? Was glaubt der Abraham? Wenn wir es jetzt mal ganz biblisch würden nehmen, dann kann ein Mensch nur aus Glauben gerechtfertigt werden, wenn er ans Werk von Jesus Christus glaubt. Also muss ja Gott dem Abraham irgendetwas gezeigt haben, was ein bisschen mehr ist als einfach nur ein paar Sterne am Himmel. Weil nur einfach an ein paar Sterne glauben oder an die Aussage, die Gott gemacht hat, macht die ja noch lange nicht gerecht. Weil sonst wäre es ja eigentlich mega unfair, dass der Abraham gerecht gesprochen wird vor Gott. Weil der Bund, den Gott mit dem Abraham macht, kommt erst zwei Kapitel später. Also kommen wir draus bei der, oder? Was hat Gott genau gemacht? Gehen wir nochmal kurz zurück. Und er führte ihn hinaus und sprach, blick doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Wir müssen aufhören, ich weiss. Aber ich will euch das einfach noch kurz weitergeben. Das Wort zählen oder zähle und zählen kommt ja da zweimal vor. Und im Hebräischen hat das mehrere Bedeutungen, das Wort. Und zwar beim ersten Mal, wo es vorkommt, hat es die Bedeutung von erzählen. Also das heisst, verstehst du, wir lesen es da, es ist ein Satz, wir denken, das ist so schnell passiert. Aber das hat eine Zeit gebraucht, oder? Wenn du das im Hebräischen lesest, dann merkst du genau, Gott hat dem Abraham Zeit gelassen. Das Komma da, wo da ist, ist eine Pause von einer Weile. Weil der Abraham am Anfang nicht aufgeschaut hat und die Sterne zählt hat, sondern Gott dem Abraham durch die Sterne etwas erzählt hat. Und ich weiss, wir können jetzt auch nicht mehr tiefer gehen, das machen wir nächstes Mal, aber habt ihr euch schon mal überlegt, dass in der Astrologie die 12 Sternenkonstellationen, die es gibt, oder die 12 Sternzeichen, die es gibt, haben ja zum Teil extrem viel drin, was, so Bilder drin, die in der Bibel vorkommen. Zum Beispiel Jungfrau. Oder Löwe. Wir können es dann noch genauer durchgehen, aber ich will es euch einfach weitergeben, damit ihr es checken. Gott hat am Abraham, und das ist ja noch interessant, wenn du nachher weitergehst, weil wir wissen ja, von wo der Abraham kommt, was sein Background ist. was ihm seine Eltern gemacht haben. Er kommt ja aus einer, wie sagen wir nicht okkultistisch, oder? Okkultistisch einmal. Aus einer okkultistischen Familie. Wo nachher die Sterndeuter daraus geworden sind, wo nachher wieder mit dem Daniel abgehängt sind. Wo nachher den Stern von Bethlehem gefunden haben. Wieso haben sie nicht gewusst, wenn das der Stern von Bethlehem? Kommen wir daraus, dass die Sterne, die Chaldäer, oder sagt man denen? Die, wo die Sterne deuten können. Dass die unterrichtet worden sind in Babylon vom Daniel, der an Gott geglaubt hat. Er war der Chef von denen. Und er hat ihnen gezeigt, wie Nachfolger, Nachkommen von ihnen können Jesus finden. Oder? Die Weisen aus dem Morgenland. Sind auch Chaldäer gewesen. Per Zufall, oder? Alles Nachkommen eigentlich vom Abraham, oder? Der Abraham hat sich auskennt mit den Sternen und Gott hat nur müssen die richtigen Register sozusagen zücken und hat ihm können von der Jungfrauengeburt bis zum Löwe von Juda das ganze Evangelium erzählen, oder? Ist ein abgefahrener Gedanke, oder? Wenn du das so überlegst, oder? Und drum hat, und beim Abraham gibt's mehrere Instanzen. Er sieht, der Melchisedek ist ein Bild von Jesus, ist vorher passiert. Nachher sieht er die Sterne, eine Geschichte von Jesus, vom Evangelium. Nachher, ein bisschen später, tut er ihm seinen Sohn, den Isaac, mitnehmen auf den Berg. Auf den gleichen Berg, wo Jesus nachher gekreuzigt wird und sollte ihm seinen Sohn dort oben opfern und Gott stoppt ihn im letzten Moment. Und Jesus sagt nachher im Neuen Testament, der Abraham hat sich gefreut, um meinen Tag zu sehen. Und dann sagt ihm der Pharisäer, wie willst du den Abraham kennen? Du bist ja nicht mal 50 Jahre alt. Und dann sagt Jesus, bevor der Abraham war, bin ich. Also hat der Abraham irgendwo, wahrscheinlich da, müssen Jesus sehen. Und das Evangelium, blöd gesagt, das gleiche Evangelium, wie wir eigentlich glauben, bei ihm ist es einfach noch in der Zukunft gelegen. Aber weißt du, das Kreuz ist außerhalb der Zeit. Das Kreuz hat einen Effekt auf uns, obwohl es vor 2000 Jahren passiert ist. Und das Kreuz hat auch einen Effekt auf alle, die vorher gelebt haben. Ja, wir müssen jetzt da fertig machen. Ist aber spannend, oder? Ich finde es interessant. Wir schauen dann noch die Sternbilder an.